Hier ist der Music Game Galaxy Podcast und ich bin's, Pepe.
Und du bist ganz allein.
Ich bin scheinbar ganz allein, weil die anderen sagen nichts. Nein, ich bin
Die trauen sich nicht.
Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe hier bei mir, habe ich natürlich den wunderbaren...
Kelvin.
Und den wunderbaren...
Den bösartigen...
Ben!
Der Ben ist auch dabei. Ja, aber wir haben heute ein ganz wunderbares Thema. Nämlich, wir haben heute das Thema Kingdom Hearts 3. Das ist ja schon seit einem guten Jährchen ist es schon draußen. Ich glaube sogar ein bisschen länger. Aber vor kurzem ist erst der aktuelle Download-Content erschienen. Remind heißt der, oder?
Ja, richtig.
Genau, und ich habe keine Ahnung, ich habe angefangen, als es rauskam, und dann habe ich immer längere Pausen gemacht und erst vor gestern bin ich erst fertig geworden, es durchzuspielen. Und ich würde sehr gerne darüber reden. Und ich glaube, du, Ben, hast ja auch dich sehr viel beschäftigt mit Kingdom Hearts in letzter Zeit, soweit ich das weiß.
Ja, also ich habe es etwas anders gemacht. Ich habe es erst vor ein paar Monaten gekauft und vor etwa... 2-3 Wochen habe ich es, glaube ich, durchgespielt innerhalb von so 2-3 Wochen. Also ich habe es ein bisschen kompakter gemacht. Und ich glaube, wir beide haben uns da relativ intensiv mit Kingdom Hearts beschäftigt. Wie sieht es denn bei dir aus, Kelvin? Hast du dich auch so intensiv mit Kingdom Hearts beschäftigt?
Du bist ja auch ein riesen Kingdom Hearts Fan, oder?
Also ich bin einfach da.
Hast du irgendein Kingdom Hearts Spiel mal gespielt?
Ich glaube, ich habe euch mal zugeguckt. Das ist schon ewig her. Es muss das erste gewesen sein, wie ihr so ein paar Herzlose zerpflückt habt und irgendwie mit Mickey Mouse im Gummischiff rumgeflogen seid. Das war's, glaube ich.
Okay, also du weißt von dieser großartigen Story, die Kingdom Hearts über Jahrzehnte halt irgendwie verfasst hat, weißt du gar nicht so richtig Bescheid.
Ich weiß nur, ich habe mal ein Video gesehen, wo versucht wird, die Timeline irgendwie so aufzuzeichnen und es ist irgendwie wirr. Es weiß auch niemand, wie man die Titel richtig aussprechen soll oder zählen soll.
Ja, es gibt hier insgesamt, glaube ich, jetzt 8 Kingdom Hearts Spiele. Also es gibt Kingdom Hearts 1, 2 und 3, aber dann gibt es noch für den GBA erschienen Chain of Memories, was zwischen Teil 1 und Teil 2 stattgefunden hat. Dann gab es Kingdom Hearts Recoded für den Nintendo DS. Das hat nach Kingdom Hearts 2 stattgefunden. Dann gibt es Kingdom Hearts 375 geteilt durch 2 oder so ähnlich, der Titel. Der spielt kurz vor Kingdom Hearts 2. Und dann gibt es noch, genau, Birth by Sleep. Der Teil spielt ganz am Anfang. Also ist quasi die Vorgeschichte von Kingdom Hearts. Aber dann gibt es noch ein Handyspiel. Wie heißt das?
Chi.
Ki. Also dieses Zeichen Ki.
Ja, genau. Also der griechische Buchstabe im Deutschen spricht man ihn, glaube ich, Chi aus, aber im Englischen sagen sie immer Ki, was natürlich eine Referenz ist auf das Keyblade von Kingdom Hearts, aber das kommt ja bestimmt noch.
Ja, und der spielt ganz, ganz am Anfang. Also der spielt da, der hat auch gar nichts mit den Figuren von dem normalen Kingdom Hearts zu tun. Sondern da geht's um, keine Ahnung, gibt's neue Figuren und alles ist, keine Ahnung, und ich glaube, das, und dann kam Kingdom Hearts 3 raus, es könnte auch sein, dass ich was vergessen habe. Ach genau, es gab noch Kingdom Hearts 2.8, und da gab es eine kleine Episode mit der einen Figur aus Birth by Sleep, wie sie in der Dunkelheit rumirrt, Aqua. Und dann gibt es noch einen Film, der spielt, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger die Handlung von diesem Handyspiel. Und ich glaube, das spielt sogar noch vor dem Handyspiel.
Also es ist insofern ein bisschen viel, weil zum einen ja halt eben, also du hast ja erklärt, es gibt diese drei Hauptteile, Kingdom Hearts 1, 2 und 3. Dann gibt es irgendwelche, ich sag mal, Spin-Offs, wobei es eigentlich keine Spin-Offs sind, sondern weil sie ja die Story weiter erklären und irgendwie Prequels und Sequels sind. Dann gibt es diverse Remakes, also zum Beispiel von Chain of Memories kam dann Re-Chain of Memories oder von Coded kam Recoded. Dann gab es noch die 1.5 Remix, 2.5 Remix, Final Mix und sowas. Also immer nochmal die Hauptteile oft auch nochmal neu aufgelegt mit kleineren Veränderungen oder Erweiterungen von der Story. Also es ist ein relativ unübersichtlicher Brei. Und was es halt besonders kompliziert macht zu spielen, ist, dass die Sachen halt für quasi alle möglichen Plattformen rausgekommen sind. Also auch eben nicht nur für zum Beispiel die PlayStation und die ganze PlayStation-Reihe, sondern auch natürlich für Nintendo, also für Game Boy Advance, für 3DS, dann eben, wie du gesagt hast, die Mobile-Spiele für Android, iOS oder im Browser und das heißt, eigentlich muss man, ich glaube, es gibt keinen Teil, der für Microsoft-Konsolen exklusiv rausgekommen ist, aber eigentlich so die PlayStation-Reihe und die Nintendo-Reihe müsste man komplett besitzen, um das gespielt zu haben. Oder man hat diese Remakes halt gespielt.
Die HD-Remakes. Aber ich meine, was ich eigentlich das Schlimmste finde, es wäre ja nicht schlimm, wenn es mehrere Spiele von auf mehreren Plattformen gibt, wenn es nicht alles aufeinander aufbauen würde. Also ich habe einen Teil. Einen richtigen Teil habe ich nicht gespielt. Und das ist Birth by Sleep, der PSP-Teil. Und allein dadurch, dass ich diesen einen Teil nicht gespielt habe, aber alle anderen 7 Spiele, raff ich so unglaublich viel nicht bei Kingdom Hearts 3. Das ist halt irgendwie nicht sehr gerade kundenfreundlich, sag ich mal.
Ich glaube, der Coded-Teil, das war so der einzige, der nicht so wirklich viel zur Story
beigetragen. Aber auch der wird ständig irgendwie erwähnt. Oder da geht's dann doch irgendwie, weißt du noch, als wir die Daten irgendwie von Sora da drin hatten und ich, ja, okay, nee, weiß ich nicht. Kein Plan.
Richtig, ja, stimmt, der wird erwähnt, aber es ist eigentlich meistens nicht wichtig. Aber ja, natürlich, es gibt keinen Teil, der nicht irgendwie erwähnt ist. Das ist richtig.
Apropos nicht wichtig. Warum sollte man das denn überhaupt jetzt spielen, wenn das schon so wirr anfängt?
Naja, also ich sag mal so, als Kingdom Hearts rauskam, war ich schon ein großer Kingdom Hearts-Fan. Also das war die Idee mit, ich meine, diese Disney-Welten war eher cool, verbunden Squaresoft-Charaktere und Disney-Welten mit einem relativ simplen Hack-and-Slay-Gameplay. Und was schön bunt ist, und das war, dadurch hat es einfach Spaß gemacht. Die Atmosphäre der Disney-Welten hat gestimmt. Es ist ja ein spaßiges Gameplay an sich erstmal.
Ja, das stimmt schon. Also gerade der erste Teil stand natürlich auch noch sehr für sich. Und da haben sie auch wirklich sich, glaube ich, sehr schöne Disney-Welten ausgesucht. So die typischen 90er-Jahre-Disney-Welten, die halt viele kennen irgendwie. Weil gerade die 90er mit Aladdin oder so haben ja einen sehr speziellen Stil, Herkules. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, welche Welten genau in Kingdom Hearts 1 alle drin waren. Aber das war schon eine schöne Sache. Und ja, wie du sagst, die Squaresoft-Charaktere, Final Fantasy waren so ein bisschen drin, auch wenn es mehr so Nebenrollen waren. Und halt darauf noch eine eigene Kingdom Hearts Story mit eigenen Charakteren.
Die auch interessant war, also die ich jedenfalls am Anfang sehr interessant fand. So mit dieser Insel und man weiß halt nicht ganz genau, was ist jetzt Realität und was nicht. Ich glaube, das sind schon auch immer so Themen von der Kingdom Hearts Reihe.
Aber die Story ist so gut, dass es sich lohnt, es zu spielen, oder geht es mehr um diese lustigen Episoden, lustige Sachen mit Disney-Charakteren erleben?
Ne, was so ein bisschen das Blöde ist, also oder ich habe das Gefühl, das ist bei Kingdom Hearts 3 noch stärker als früher, ist, dass diese Disney-Welten nichts mit der eigentlichen Kingdom Hearts-Handlung zu tun haben, also so gar nichts. Es sind eigentlich, also es sind zwei verschiedene Stories, oder es sind, jede Disney-Welt hat ihre eigene Story, die meistens ist es irgendwie die Story von den jeweiligen Filmen oder halt die Fortsetzung von den Filmen. Und die an sich, die Kingdom Hearts Story hat meistens überhaupt nichts mit diesen einzelnen Welten zu tun. Ich glaube, im ersten Teil noch am ehesten. Im ersten Teil werden nämlich irgendwie von den 7 jeweiligen Disney-Welten die Prinzessinnen ihre Herzen gestohlen, damit man das große Kingdom Hearts aufmachen kann. Also die Bösen möchten das Kingdom Hearts aufmachen. Erfährt man auch erst ganz zum Schluss bei Kingdom Hearts 3 eigentlich warum, übrigens.
Also, ja, ich hätte jetzt gesagt, auf die Frage zu antworten, beides. Also es macht Spaß, diese Disney-Welten zu spielen, aber die Story von dem Kingdom Hearts ist an sich schon schön zu erleben. Und ich meine, der erste Teil ist ja auch im Prinzip, wenn man den zu Ende gespielt hat, der ist ja weitgehend abgeschlossen damit. Also natürlich lässt er sich Sachen offen, für wie es weitergehen könnte, aber es ist, man kann es auch weitgehend so stehen lassen.
Also da würde ich sagen, der zweite Teil sogar noch mehr, weil ich glaube, im ersten Teil ist dann irgendwie, also es gibt ja 3 Hauptfiguren. Es gibt da Sora halt, das ist die Hauptfigur, die halt dieses Schlüsselschwert irgendwann mal bekommt und quasi der Auserwählte ist, der jetzt für die Guten gegen die Bösen kämpft. Mehr oder weniger würde ich das so benennen. Und da gibt's noch, der hat einen Kumpel, Riku, und der wird im Laufe des ersten Teils wird er böse. So, oder geht zur Dunkelheit über. Und ja, das ist quasi der größte Antagonist im ersten Teil. Aber in Wirklichkeit ist im Körper von Rico ist Ansem, das ist der super Oberböse vom ersten Teil. Der ist ja in seinem Körper drin, weil Rico die Dunkelheit zugelassen hat, um stärker zu werden. Ist es so? Ist es mehr oder weniger richtig?
Ja, ja, ja. Nee, kann man schon so stehen lassen. Also es ist, ja. Nee, und Kairi hast du noch vergessen als dritte genau. Charakter. Das ist quasi das Mädchen, was gerettet werden muss.
Ja, immer. Ja, und die drei leben eigentlich auf einer Insel und dann passiert das alles und Sora ist auf einmal der Auserwählte und rafft nicht und ist dann mit Donald und Goofy halt unterwegs, um diese Herzlosen zu bekämpfen und seinen besten Kumpel. Donald und Goofy sind einfach, keine Ahnung, die sind, ja, also da gibt's Mickey Mouse, der ist der Herrscher von dem Mickey Mouse Königreich.
Genau, ist der König.
Ist der König. Von King allen Mickey. Welten oder nur von der Disney, von der Mickey-Welt, die, glaube ich.
Ich glaube nur von Disney Castle. Also es heißt glaube ich, auch Disney Castle.
Ja.
Naja, whatever.
Naja, um nochmal zu erklären, also jede Disney-Welt, in die man reist, ist ein eigener Planet. Also so ein bisschen wie beim Music Game Galaxy, wo ja fast eigentlich jedes Computerspiel auch ein eigener Planet ist. Wo Pepe und Calvin dann hinreisen, also beim Music Game Galaxy. Dem Hörspiel, was wir machen und was man sich auch gerne jetzt nochmal in dieser Krisensituation nochmal anhören kann, wenn man viel Zeit hat übrigens.
Das heißt, wer hat da jetzt von wem geklaut, die Idee?
Naja, wir klauen ja sowieso immer bei allem. Aber es sind ja alles liebevolle Hommagen, deswegen ist es ja in Ordnung.
Genau, also von daher wollen wir Kingdom Hearts 1 damit zumachen. Also das
ja.
War eigentlich so dieses. Ich fand, da konnte man die Story echt verstehen, indem man einfach das Spiel gespielt hat und es war gut, sozusagen. Da musste man nicht tausend Sachen drumherum noch nachlesen, also das war verständlich.
Bei Teil 2 war es auch noch in Ordnung. Da gab es nur ein einziges Spiel vorher, dieses GBA-Spiel. Und ich glaube, man versteht es aber auch, ohne es gespielt zu haben, ganz gut.
Ja, ja, ich glaube, Kingdom Hearts 2 versteht man weitgehend ohne Chain of Memories. Das stimmt.
Ich meine, die Verwirrung, dass man dann auf einmal eine andere Figur spielt, die ist ja absichtlich von Kingdom Hearts 2 am Anfang.
Und die wird, glaube ich, durch Chain of Memories auch nicht aufgelöst, wenn man das gespielt hat.
Wie bei Metal Gear Solid 2.
Ja, genau, wie bei Metal Gear Solid 2 im Endeffekt, genau. Ich meine, aber es ist ganz kurz. Also es ist irgendwie so, die ersten 2 Stunden spielt man als Roxas. Das ist der, oh Gott, oh nein, ja. Wollen wir jetzt mal einfach versuchen, die gesamte Handlung von Kingdom Hearts dem Calvin zu erklären?
Nein.
Boah, das wird aber echt schwierig. Nee, ich glaube, das wird zu viel.
Ja, okay.
Dann kommen wir auch nicht durch in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben.
Ja, ich weiß. Aber also in Kingdom Hearts 2 spielt man Roxas am Anfang, die ersten 2 Stunden. Das ist der Niemand von Sora. Das Ding ist, wenn jemand sein Herz verliert bei Kingdom Hearts, und Herz in Kingdom Hearts ist eher sowas wie die Seele in unserer Realität. Es ist nicht so, dass wirklich so das Herz...
Also nicht das fleischliche Herz wie bei Indiana Jones.
Also wenn jemand sein Herz verliert, also quasi...
Dann wird er ein Herzloser.
Ja, dann...
Quasi
stirbt, genau. Dann wird er einmal der... Ich glaube, der Körper wird dann ein Herzloser. Ich weiß nicht, würde ich jetzt so sagen. Und die Seele, also das Herz, wird zu einem Niemand ohne Körper.
Ja, ich weiß nicht, ob das im Japanischen vielleicht noch ein bisschen differenzierter ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie da mit Seele und verschiedenen Elemente und sowas. Aber so im Wesentlichen ja, es ist halt, also wenn jemand stirbt oder irgendwie der Dunkelheit anheimfällt oder beides oder so, dann genau, teilt sich das offenbar irgendwie gegebenenfalls in einen Herzlosen und einen Niemand, so heißt
das. Das würde ich aber nochmal trennen, weil der Dunkelheit sich hingeben, das werden ja auch einige Figuren und die werden dann nicht unbedingt herzlos oder unter Niemand, die bekommen dann irgendwie so sexy Gothic-Kleider und sind dann einfach böse.
Ja, stimmt auch wieder, wobei, von wem sprichst du jetzt?
Also von Rico im ersten Teil und von Aqua im dritten Teil.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, okay.
Dunkelheit hat aber nichts mit Star Wars zu tun, weil Star Wars und Disney, das kam ja erst später.
Nee, das hat nichts mit Star Wars zu tun.
Nee, so ist es, glaube ich, nicht zu interpretieren. Wobei, manchmal hat es Ähnlichkeiten. Naja, egal.
Naja, es ist halt wirklich, es ist so, wie man sich, also wirklich die Bösen sind eher so, wie man sich so Grifty-Punks so vorstellt. Also die sind dann, also wenn man sich in der Dunkelheit sich widmet, dann kriegt man, wie gesagt, so sexy Kleider.
Ja, das ist.
Und ist zynisch. Weil zynisch ist ja auch böse.
Ja, natürlich.
Ja.
So, worauf wollten wir denn hinaus? Genau, die Niemande. Im zweiten Teil ganz kurz gibt es halt einen neuen Antagonisten natürlich. Es geht im Prinzip da um diese sogenannte Organisation 13. Das sind 13 von den bösen Typen. Die haben so lange Ledermäntel mit Kutten an, dass man sie auch ja nicht erkennt. Das ist eigentlich so ein ganz... Auf der einen Seite ganz schreckliches, aber ganz typisches Kingdom Hearts Element, irgendwie Design-Element, dass die Bösen alle diese Kutten anhaben, dass man sie erstmal nicht erkennt, bis sie quasi das erste Mal ihre Mütze abnehmen und oder ihre Kapuze zurückschlagen und man sie dann erkennt. Das zieht sich dann irgendwie durch die ganze Serie durch und finde ich auch teilweise ein bisschen nervig, weil es ist irgendwie immer dasselbe quasi. Also immer so dieses, oh, wir haben einen mysteriösen Charakter und du kannst ihn nicht erkennen, weil er hat diese coole Kutte an. Und irgendwann kriegt man es halt dann raus oder enttarnt er sich sozusagen. Ja, und dadurch, dass es so viele davon gibt, ist es jetzt auch nicht so ein bisschen anstrengend manchmal. Aber okay, also das sind diese 13 von dieser Organisation und das sind auch Niemande, die sich halt bewusst zu Niemanden gemacht haben und da hat eigentlich irgendwelche Forscher mal gewesen und der Anführer von ihnen ist Xemnas, was natürlich ein Anagramm von Ansem plus ein X ist, weil die Niemande haben alle Namen, die ein X enthalten und die Anagramme von ihren Originalnamen sind.
Ja, die Organisation 13 sind alles Niemande, gell?
Ja.
Also die waren mal echte Menschen und die sind jetzt, also da gibt es jetzt Herzlose von denen und Niemande.
Ja, wobei die Herzlosen irgendwie nicht wichtig sind, glaube ich.
Die Herzlosen sind ja eigentlich immer nur diese Standardgegner.
Wobei es halt diese, es gibt glaube ich diese Standardgegner, das sind die normalen Herzlosen und es gibt diese, ich weiß nicht wie sie heißen, die halt dieses Zeichen haben, dieses riesige Herzlosenzeichen und das sind wohl glaube ich eher welche, die entweder so gemacht worden sind oder irgendwelche wichtigen Personen, die sich dann in Herzlose verwandeln. Also das gibt es ja teilweise in diesen Disney-Welten, dass sich dann der Gegner dieser Disney-Welt sozusagen, einer der Hauptgegner, in einen Herzlosen verwandelt.
Nee, ich glaube, aber auch, es gibt ja auch so Standard-Niemande-Gegner. Und ich glaube, die Organisation 13 sind ja die mit einem besonders starken Willen. Deswegen haben die dann eine menschliche Gestalt, diese Niemande.
Richtig, ja. Und im Prinzip es kommt dann halt raus, dass der Ansem aus dem ersten Teil der Gegner ist der Niemand von dem eigentlich, Entschuldigung, ist der Herzlose von dem eigentlichen Hauptgegner. Und der Xemnas ist der Niemand von diesem eigentlichen Hauptgegner. Und das was ich ganz schlimm fand, irgendwie so von der Verwirrung her, war, dass im ersten Teil halt immer dieser Ansem da war. Und man sagt, okay, das ist der Gegner. Im zweiten Teil kommt dann raus, ja, Moment, es gibt den Ansem, den Weisen, aber das ist der gar nicht, sondern jemand anderes hat seinen Namen angenommen. Und das ist nämlich der böse Xehanort. Nee, wie heißt der?
Xehanort, oder? Xehanort. Das ist der eigentliche, der richtig
Böse. Das ist der eigentliche Böse und der hat auch noch den Namen von dem Ansem angenommen und der hat sich nämlich geteilt in diesen Herzlosen und diesen Niemand. Und der eine nennt sich Ansem und der andere Xemnas. Und das, also ist,
sobald ich ein X im Namen habe, bin ich automatisch böse.
Nee, dann bist du automatisch ein Niemand.
Ja, wobei Xehanort ja kein Niemand ist an sich. Also, naja, aber ja, also ich fand die Zusammenfassung von Kevin gut, ja.
Ja, naja, aber es gibt ja auch Böse, die haben kein X im Namen, wie Ansem. Und das sind ja dann die Herzlosen.
Ja, es geht nur in die eine Richtung. Also wenn ich ein X habe, bin ich böse, aber ich bin nicht automatisch, wenn ich böse bin, habe ich nicht automatisch ein X.
Das heißt, Axel ist dann der Niemand von Alex.
Nee, von
und aber böse.
Von Lee. L-E-A, Lee.
Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich immer überlege, ob sie sich das vorher schon alles so ausgedacht haben oder ob sie im Nachhinein dann überlegen mussten, welche komischen Namen sie bilden können mit diesen Namen, die sie sich da ausgedacht haben, mit diesen X-Namen.
Ne, es sind dieselben Buchstaben, also Lee, also ein Axel sind dieselben Buchstaben mit noch einem X dazu. Aber es ist ein Anagramm, also eine andere Reihenfolge.
Gut, das klingt jetzt alles ziemlich verworren. Aber wer würdet ihr sagen, ist denn jetzt die Zielgruppe? Weil es irgendwie sieht ja so ein bisschen jugendlicher, kindlicher aus und mit so Stereotypen, mit Herz und Prinzessin retten. Aber die Story klingt ja jetzt sehr komplex.
Ja, ich meine, das Problem ist, ich glaube, im Endeffekt ist sie gar nicht unbedingt komplex. Also sie ist ja stellenweise total klischeehaft und platt manchmal auch, richtig. Also ist ja noch nicht mal irgendwie eine, ich würde ja nicht mal sagen, es ist eine gute Story. Also für eine gute Story brauchst du ja wirklich irgendwie vielschichtige Charaktere. Und die Charaktere sind meistens eigentlich ziemlich langweilig, weil sie meistens nur einen einzigen Charakterzug haben und den haben sie irgendwie über die gesamte Spielreihe. Also das ist mein größtes Problem mit der gesamten Story. Das ist, die ist an sich, von der Struktur her ist die komplex, aber von den, vom Inneren, vom Psychologischen, von den Charakteren ist sie unglaublich platt.
Die Story ist komplex, im Sinne von komplex. Also sie ist miteinander verflochten, sie funktioniert auf verschiedenen Ebenen und so. Und das würde ich erstmal sagen, ist grundsätzlich zwar positiv, sie ist aber auch gleichzeitig kompliziert. Und im Sinne von an vielen Stellen wahrscheinlich unnötig kompliziert. Ja, das stört mich etwas, weil sie nicht so erklärt oder so erzählt wird, dass man ihr noch einfach folgen kann im Verlauf dieser vielen Spiele.
Was ich noch spannend finde, ist, wenn man irgendwie die Story unabhängig von dem, was man sieht, irgendwie wahrnimmt. Also wenn man sich drüber, man kann viel drüber nachdenken, inwiefern sind die Themen, über die die Leute reden, inwiefern hat das irgendwie auch, keine Ahnung, mit der Realität zu tun. Also wenn man das ganze Spieluniversum als Traum betrachtet, was unglaublich hilft, weil diese ganze Skurrilitäten halt irgendwie auf jeden Fall irgendwie schon mal irgendwie erklärt, dann kann man drüber nachdenken, inwiefern sagt das was auch über den Spielemacher zum Beispiel aus. Also ich habe immer das Gefühl, auch gerade bei Kingdom Hearts 3 habe ich das Gefühl, spricht stellenweise der Spielemacher auch zu uns. Das finde ich noch ganz spannend.
Genau, das ist ja der Tetsuya Nomura. Was hat er für eine Rolle? Director? Ja, Director ist er. Und ich glaube, das ist auch das, also Kingdom Hearts müsste das erste Spiel gewesen sein, wo er auch als Director gearbeitet hat. Also der hat bei anderen Final Fantasies zum Beispiel beim Character Design mitgearbeitet, eigentlich bei relativ vielen Spielen hier, weil bei Final Fantasy 7, 8, 10, Parasite Eve Main Character Design gemacht und so. Also der ist schon, also man merkt schon, okay, das ist ein Character Designer, das merkt man auch in seiner Rolle als Director irgendwo wieder.
Das stimmt, ich finde halt irgendwie Kingdom Hearts, also vor allen Dingen Teil 3, ist auf jeden Fall Style. Also Style over Substance in irgendeiner Form. Also es ist halt möglichst, also die grafisch ist es atemberaubend, der dritte Teil. So, die einzelnen Disney-Welten sehen stellenweise besser aus als in den Filmen. Also, ja, ich meine, gut, Toy Story gibt es auch viele Teile, aber jetzt, wenn man Toy Story 1 irgendwie sich ansieht, was irgendwie noch ziemlich komisch aussieht und dagegen irgendwie das Spiel, wo man selber drin irgendwie rumlaufen kann, ist das halt irgendwie schon ziemlich krass. So, von der Grafik und auch von der Ästhetik her, es ist sehr ansprechend oder halt, naja, ich sag mal so poppig vor allen Dingen. Also hat halt diesen, was man typisch japanisch irgendwie assoziiert mit diesen ganzen Pop, mit den ganzen langen Haaren. Also die Figuren haben alle sehr klare Charaktereigenschaften, auch in ihrer Kleidung und wie sie halt irgendwie aussehen.
Ja, also ich muss sagen, dass ich, atemberaubend finde ich ein hartes Wort. Also es sieht schon sehr gut aus, hätte ich jetzt gesagt, das Spiel. Halt in dem Maße, wie PlayStation 4 Spiele aussehen, also finde, es ist jetzt unter den PS4-Spielen nicht dermaßen herausragend.
Aber doch, also ich meine auch im Sinne der Ästhetik. Also es ist hundertprozentig stimmig, immer, alles, was man sieht. Und auch die Zwischensequenzen. Also es ist von der Farbkomposition, würde ich sagen, und von der Atmosphären, die aufgebaut werden, ist es sexy, es anzuschauen. Also es ist immer, also irgendwie in mir wird ein ästhetisches Empfinden wird befriedigt mit jeder neuen Welt.
Jetzt stellt sich mir trotzdem noch eine Frage, die sich wahrscheinlich vielen stellt. Was soll dieser ganze Quatsch mit den Namen? Was ist dieses mit diesen 385 halben Tagen und 2,8, was soll das?
Ne, ich würde sagen, auch da geht es um Stil. Es ist, glaube ich, so, ich glaube, der Regisseur hat sich so in dieses Wirrwarr auch verliebt. Ich weiß nicht, warum, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist irgendwie auch, irgendwie ist es stylisch, irgendwie 375 geteilt durch 2 als Titel zu haben.
Nein, 358.
Ah, ja, gut.
Ja, also englisches Wikipedia sagt hier 358 days over 2. also ich glaube, dass es zum einen ist es natürlich eine gewisse Masche. Also zu sagen, okay, wir nennen jetzt unsere Teile irgendwie geheimnisvoll, stylisch, also es gehört auch irgendwie zum Style dazu, und so ein bisschen Mystery aufzubauen, zu sagen, was soll das genau, also dass sich der Spieler das dann schon fragt und dass er auch in der Regel dann im Spiel das irgendwie wieder aufgegriffen wird zum Teil. Also dieses 358 Tage spielt ja im Prinzip über 358 Tage, also es wird immer eingeblendet, der wievielte Tag das jetzt ist in dem Fall. Und gut, diese ganzen Remakes und so sind ja immer mit Re gekennzeichnet. Also Re-Doppelpunkt Chain of Memories, Re-Doppelpunkt Coded und so weiter.
Also ich habe immer das Gefühl, dass der Regisseur auf jeden Fall sehr verliebt ist in seine stilistischen Titel und auch in seinen Stil, glaube ich.
Ja, aber ich gebe dir recht, also es zieht sich so ein bisschen durch die Serie, dass es immer mehr Style over Substance wird. Also, dass er so verliebt da drin ist, dass er vielleicht auch gar nicht mehr so genau weiß, was er noch erzählen soll, aber er hat ganz viele neue Ideen für Styles. Und, ja. Und die kriegt er auch gut rüber, aber irgendwie fehlt so ein bisschen der Zusammenhang.
Naja, und also, naja, da können wir jetzt mal zu Kingdom Hearts 3 kommen, also weil ich da irgendwie schon irgendwie die meisten Probleme habe. Naja, jetzt erstmal einmal nur zur Handlung. Also ich meine, Kingdom Hearts hat immer irgendwie so kleine Geheimnisse gehabt. Oder immer irgendwie zum Schluss gab es so ein kleines irgendwie Rätsel, wie es denn weitergehen könnte. Und jetzt Kingdom Hearts 3, was eigentlich immer vermarktet wurde als der Abschluss der Serie, hat am Ende nochmal, glaube ich, 5 Plot-Twists und 5 Fragezeichen irgendwie aufgebracht.
Ja, warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob es wirklich als der Abschluss vermarktet worden ist. Sie haben immer gesagt, es ist der Abschluss der Seeker Legacy oder sowas, also dieser Storyline sozusagen. Also erstmal, ich bin da auch so, ich find's auch alles schwierig, aber ich glaube, sie wollten nicht Kingdom Hearts in dem Sinne abschließen, sondern halt diese Storyline. Erstmal. Auch das, ja, finde ich, ist ihnen nicht gelungen, aber
Nee, tatsächlich, also irgendwie was am Ende mit dem Bösewicht der gesamten letzten Teile angeht, bin ich sogar mehr oder weniger zufrieden über den Abschluss. Sogar.
Sollen wir hier mal eine kurze Spoilerwarnung einbauen, weil wir jetzt so sehr über Kingdom Hearts 3 reden. Wir werden sicherlich auch über das Ende reden. Und von daher, also wer es noch nicht gespielt hat, wer es noch spielen will, sollte jetzt vielleicht einfach auf Pause drücken, es jetzt zu Ende spielen und dann wieder weiterhören.
Wie lange braucht man denn, um sich dahin zu arbeiten?
Durch alle Teile oder?
Ja. Wenn man jetzt sagt, oh, ich will Kingdom Hearts 3 spielen, ich muss ja offensichtlich alles vorherige mehr oder weniger gespielt haben. Wie lange braucht man denn da so grob?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie man es machen will. Es gibt einmal ja, also die alten Teile sollte man natürlich unbedingt als Remake oder Remaster irgendwie spielen und da gibt es auch Collections. Da wird es schon wieder ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es gibt keine Collection, die so richtig alles auf einmal zusammen hat in einer Disc sozusagen.
Es reicht aber nicht 1, 2 und dann 3 zu spielen?
Nein, in keinster Weise.
Also nicht, wenn man wirklich die Story verstehen will. Was man machen kann, also was ich gemacht habe persönlich, ist, ich habe eigentlich nur die Hauptteile wirklich gespielt, die anderen Teile alle mal angespielt, war zum Teil aber vom Gameplay her so wenig begeistert, dass ich mir dann die Zwischensequenzen auf YouTube angeguckt habe. Es gibt auf YouTube eigentlich zu jedem dieser Spiele mindestens ein Video, wo einfach alle Zwischensequenzen hintereinander geschnitten sind. Das sind dann so Videos von 3 bis 5 Stunden jeweils, aber da kriegt man dann halt die ganze Story mit, beziehungsweise, ja, ich habe auch manchmal einfach auf 1,5-fache Geschwindigkeit gestellt, weil das Gelaber mir ein bisschen auf den Sack ging manchmal oder es auch unwichtig war oder halt auch ein bisschen durchgeskippt manchmal durch die Sequenzen.
Spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für den Inhalt.
Also ich mag am liebsten wirklich die 3 Hauptteile, Und das Drumherum finde ich für die Story interessant. Ich muss sagen, ich mag zum Teil einfach wirklich die Gameplays der anderen Teile insofern nicht, als dass ich sie zu grindig finde. Also, ich hatte öfters das Problem, dass ich gegen Ende des jeweiligen Spiels oder teilweise schon in der Mitte an irgendwelchen Gegnern einfach gescheitert bin, dann im Internet geguckt habe und gesehen habe, oh, Scheiße, die sind ja alle 15 Level höher als ich an der Stelle. Und dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Ich bin jetzt halt ein bisschen durchgerusht und habe vielleicht nicht jeden Gegner getötet. Das war ein Fehler. dumm. Jetzt kann ich mich hier hinsetzen und erstmal 5 Stunden lang grinden, bevor ich dann weiterkomme. Oder ich nutze die 5 Stunden und schaue mir alle Zwischensequenzen aus dem Spiel auf YouTube an und bin fertig. Das liegt aber auch daran, dass ich die Zwischenspiele einfach nicht so geliebt habe, dass ich jetzt unbedingt sie hätte spielen wollen.
Naja, ich würde dann aber dazu sagen, dass man, wenn man nur die Story erleben möchte, kann man, glaube ich, wunderbar immer sowieso nur die Cutscenes sehen. Also wenn man das Spiel wirklich spielen möchte, dann ist es ja, also dann durchzurennen, da kann man ja sowieso die Cutscenes sich erst nur anschauen, oder?
Ja, richtig. Also, wie gesagt, mir hat es gereicht, weil die Spiele anzuspielen, also, was ist anzuspielen, 10, 15 Stunden oder so zu spielen und dann zu sagen, eigentlich habe ich jetzt im Wesentlichen das Spiel gesehen, alles andere ist mehr oder weniger Wiederholung dessen, was ich jetzt schon die ganze Zeit gemacht habe, ja, aber ist wirklich Geschmackssache. Also, ich meine, viele Leute lieben die Spiele und.
Ja, mir geht es zum Beispiel komplett andersrum. Also, ich mochte das Gameplay der früheren Teile, vielleicht mit Ausnahme von Kingdom Hearts 1, aber da kann ich mich echt nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur, dass es da ein bisschen anstrengend war. Aber gerade so Kingdom Hearts 2 oder auch der 3DS-Teil, Dream Drop Distance, stimmt, den habe ich vorhin vergessen. Da gab es noch einen 3DS-Teil, Dream Drop Distance, dreifach D. Ja, super. Auf jeden Fall, das Gameplay von den Teilen mochte ich viel lieber als das von Kingdom Hearts 3, weil es noch mehr taktisch war. Also, weil man wirklich irgendwie so ein bisschen auch die Umgebung in Betracht ziehen musste. Und bei Kingdom Hearts 3 habe ich das Gefühl, es sind zu viele Gegner und du bist irgendwie zu überpowered, sowieso von Anfang an. Dass eigentlich, ich drück nur X und irgendwas passiert und dann kriegst du das ist ein neues Gameplay-Element im Teil 3, Disney-Attraktionen. Also wenn du gewisse Gegner mit so einer grünen Markierung also angreifst, dann kriegst du eine Disney-Attraktion und das ist quasi ein Minispiel, um noch mehr Gegner zu erledigen. Und das hat mich tierisch genervt, weil hatte ich das Gefühl, die kamen ständig, diese Disney-Attraktionen. Und es gibt so 6 Stück und die sind dann auch irgendwann mal, die stoppen irgendwie das normale Gameplay. Und das normale Gameplay ist eh schon irgendwie bunt, laut und wirr, aber sehr effektiv. Also ich fand das Spiel unglaublich leicht bis zum Ende hin. Also ich habe das Gefühl, ich musste nicht in keinster Weise zum Beispiel grinden. Und in gewisser Weise hat mir das gefehlt. Mir hat das gefehlt, das Grinden. Oder weil, also ich hatte das Gefühl, ich habe keinen Spaß am Gameplay, weil es mir in keinster Weise taktisch ist, sondern einfach nur X drücken und mal Dreieck, um einen speziellen Superaufruf zu machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also der dritte Teil war eigentlich zu leicht. Also diese Attraktionen sind halt, ich glaube Rides ist es auf Englisch, also es hat sowas von Disney Theme Parks, also da kommt dann halt ein Karussell oder eine Schiffsschaukel oder sowas und die ist bunt und leuchtet und macht ganz viel Schaden. Und du musst halt, eigentlich ist es aber so ein Quicktime-Event mäßig mehr oft, also so im richtigen Moment X drücken. Ja, ist richtig. Also mehr als alle anderen Teile war bei Kingdom Hearts 3, dass du eigentlich mit quasi Hüpfen und Schlagen und ich glaube, den einzigen Zauber, den ich halbwegs oft benutzt habe, ist Vita.
Ich habe immer ganz viel Blitz benutzt, bis ein bisschen Magie übrig war und dann habe ich mir das aufgehoben, um dann Vita zu zaubern, wenn es denn sein musste.
Also was ja auch neu ist in Kingdom Hearts 3, ist, dass man etwas kochen kann mit Ratatouille, also mit der Ratte aus Ratatouille und dass man irgendwelche Minispiele macht, wo man irgendwelche Eier zerschlägt oder Gemüse klein schneidet oder irgendwas flambiert mit Alkohol, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, also du musst dafür irgendwelche Zutaten sammeln, okay, das machst du nebenbei, dann kannst du da irgendwas kochen, ja, nett, Minispiel, okay. Ich habe es quasi nie benutzt, weil eigentlich, glaube ich, der Zweck des Ganzen ist, du kannst es irgendwie im Menü aufrufen, kannst dir so ein Menü zusammenstellen und kriegst dann irgendwelche Buffs. Also es hat mich sehr an Zelda Breath of the Wild erinnert, wo du ja irgendwelche Sachen isst, um zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Resistenz zu kriegen oder so. Oder Lebenspunkte aufzufüllen. Und ich fand, es war unnötig, weil das Spiel war eh zu einfach. Also ich hätte mich nicht noch zusätzlich buffen müssen, um da durchzukommen.
Ich habe das auch nie gemacht. Also man muss auch bedenken halt, natürlich ist Kingdom Hearts ein Spiel, was theoretisch ja auch für Kinder gedacht ist. Deswegen für die ist es wahrscheinlich dann herausfordernder und da denen Möglichkeit zu geben, halt irgendwie sich das Spiel leichter zu machen, finde ich ja nicht verkehrt. Das Problem ist so, ich weiß nicht, was Kinder mit dieser, also ich meine, um diese Spiele zu graffen, in irgendeiner Form, musst du halt eigentlich schon über 20 sein. Nee, musst du über 30 sein, wenn du mit 10 dein erstes Spiel gespielt hast.
Ja? Naja, du kannst es ja jetzt auch nachgucken.
Ja, klar, kannst du es jetzt
nachgucken. Aber gerade der dritte Teil ist natürlich sowas, wo man sagt, also du kannst nicht mit dem dritten Teil jetzt einfach einsteigen. Das geht nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Ist es denn jetzt wirklich abgeschlossen?
Ja, also der Story-Teil des bösen Oberbösen Xenaort, der in Birth by Sleep sich getrennt hat, der irgendwie den halben Körper von Terra übernommen hat, keine Ahnung, und Terra ist in der Dunkelheit, glaube ich, dann irgendwann mal, aber ist sehr komisch, egal, auf jeden Fall, der ist derjenige, der sich dann aufteilt in einem Niemand und in einem Herzlosen, also in den ersten Teil Ansem und im zweiten Teil Xemnas. Und in Dream Drop Distance ist auch noch der junge Xenaort da, weil Xenaort kann scheinbar, das wird im dritten Teil erklärt, Zeitreisen jetzt auch machen. Und deswegen holt er sich auch irgendwie noch lauter Bösewichte aus der Vergangenheit als Verstärkung dazu.
Ich muss sagen, dass ich das eine furchtbare Idee fand.
Das ist nicht nur furchtbar, das ist eigentlich eine Beleidigung.
Ja. Also ich glaube, das ist in Dream Drop Distance schon so ein bisschen angeklungen, korrigiere mich, aber ja. Dass da dieser junge Xehanort schon irgendwie vorkam und dass es da schon so ein bisschen drum ging, irgendwie dieses mit dem Zeitreisen, aber weiß ich nicht, ob es so im Detail schon erklärt wurde.
In Dream Drop Distance ist es noch lustiger, weil scheinbar der junge Xehanort, der geht in die Träume von Sora, um ihn zu manipulieren.
Stimmt, ja.
Ja, aber das. Also die Bösewichte können alles. Die können Zeit und Raum irgendwie durchqueren, die können Seelen, Träume durchqueren. Also die sind Freddy Krüger und der Terminator in einem.
Das ist eine schöne Zusammenfassung, das gefällt mir sehr gut. Aber es ist gerade im dritten Teil, wo man das Gefühl hat, auf der einen Seite ist. Ja, ich weiß nicht, als sei ihnen nicht mehr so richtig was eingefallen. Also, so, wir wollen das große Finale machen. Und deshalb laden wir jetzt alle zu einer riesigen Party ein. Und damit diese ganzen bösen Leute zu dieser Party kommen können, die ja eigentlich alle schon tot sind aus den alten Teilen, können sie jetzt auch noch durch die Zeit reisen. Das heißt, offenbar an einem Zeitpunkt vor dem Ende, sage ich mal, von Kingdom Hearts 2 zum Beispiel, ist Xemnas, der Böse aus dem zweiten Teil, offenbar von seinem jungen Xehanort eingeladen worden. Komm, wir machen die Party im dritten Teil, geht schnell durch die Zeit dahin, wird da besiegt, geht wieder zurück in seine Zeitlinie aus dem zweiten Teil, um dort wieder besiegt zu werden von dem damals Sora. Und das passiert quasi mit allen Bösewichten. Und das ist irgendwie schräg und seltsam und dämlich und man braucht lange, um es zu verstehen, finde ich, und dann macht es nicht mal Sinn oder Spaß.
Das ist also eigentlich besser, wenn man gar nicht alles versteht.
Manchmal schon, also vielleicht ist es manchmal einfacher, man hätte es einfach gespielt und hätte sich nicht so viel Gedanken gemacht, warum die jetzt alle da
sind. Ja, naja, das Problem ist so ein bisschen, also ich glaube, ja, also ich glaube, wenn man wirklich das Hirn ausschaltet und einfach nur die bunten Bilder auf sich einwirken lässt, vielleicht auch noch LSD vorher genommen hat, das hilft wahrscheinlich, dann hat man auf jeden Fall, es ist irgendwie geil, aber ich will schon irgendwie verstehen, ich will die Handlung schon verstehen und ich habe die Handlung sehr gerne gemocht früher, so auch mit ihren Wirrungen und Irrungen, die dann aber auch aufgelöst worden sind, dann meistens am Ende des jeweiligen Teils.
Also man sollte es eher konsumieren wie ein Michael Bay-Film.
Nee, also ein Michael Bay-Film, um den Vergleich zu ziehen, ist ja in sich geschlossen normalerweise. Oder ist zumindest eine kleine Reihe. Wobei ich glaube, wenn man jetzt sich irgendeinen einen aktuellen Transformers-Film anschaue, dann muss ich wahrscheinlich nicht alle alten gesehen haben, um das zu verstehen, was da passiert.
Wahrscheinlich nur um die lustigen One-Liner zu verstehen.
Ja, und bei Kingdom Hearts ist es halt deutlich mehr als die One-Liner. Die One-Liner kommen auch vor, die man da nicht versteht, aber man versteht auch den ganzen Rest nicht.
Bei Kingdom Hearts 3 gibt es so Twitter-mäßig in den Ladebildschirmen, so, man hat halt das Gefühl, als würden die Figuren irgendwie twittern während des Spielens und die kann man dann lesen. Also es kommt immer beim Ladebildschirm, sieht man diese Twitter-Nachrichten oder Instagram-Nachrichten. Ich habe hier mal eins abfotografiert, das würde ich gerne vorlesen, ob du irgendwas davon verstehst. Also Rico schreibt, Xenaort hat Terras Körper kontrolliert, als er Ansem und Xemnas erschuf. Aber Ansem hatte keine Gestalt, bevor er Besitz von mir ergriff. Sieht er also wegen mir so aus?
Was? Das klingt ja wie so ein Drogentrip.
Nur den ersten Satz will ich nochmal vorlesen. Ich finde den super. Xenoort hat Terras Körper kontrolliert, als er Ansen und Xemnas erschuf. Raffst du was?
Ist das eine Stelle aus der Bibel?
Ja, also nur nicht mal ich raff's richtig. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass ich dieses Birth by Sleep nicht gespielt habe, wo Terra vorkommt. Wenn man versucht, es zu verstehen, dann macht's auf jeden Fall Kopfschmerzen.
Ja, also ich meine, was ich ja nachvollziehen kann, ist ja, dass es durchaus zu Interpretationen oder zu Diskussionen anregen soll vielleicht und dass das auch im Internet ja viel geführt wird. Das mögen ja auch sehr viele Leute und das kann ich auch verstehen, dass man dann halt sagt, okay, ich will so eine komplexe Story und ich will das mir erarbeiten sozusagen, dass ich das wirklich auch verstehe. Aber ja, es ist natürlich für den Massengeschmack vielleicht dann manchmal so ein bisschen daneben. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob Kingdom Hearts 3 so ein sehr großer Erfolg nachher war im Sinne von Verkaufszahlen.
Ich glaube auch nicht unbedingt, glaube ich. So. Aber um auf die Frage, die du vor ungefähr einer Stunde gestellt hast, Calvin, zu beantworten, für welche Zielgruppe ist es denn? Ich glaube, es ist tatsächlich, die Zielgruppe ist im Endeffekt jung gebliebene Disney-freudige Nerds im Endeffekt.
Ja, wobei, also ich glaube, die Zielgruppe hat sich verändert. Also am Anfang war die Zielgruppe genau die Leute, die Disney-Filme mochten und die Final Fantasy mochten. Das hat uns, glaube ich, größtenteils ziemlich gut getroffen. Inzwischen jetzt die letzten Teile sind Menschen, die Kingdom Hearts 1, 2 und die anderen Teile gespielt haben und sie mochten und jetzt noch mehr haben wollen.
Aber tatsächlich, meiner Meinung nach, nur für die. Weil für alle anderen ist die Story meiner Meinung nach nicht zugänglich. Jedenfalls nicht, wenn man versuchen möchte, sie zu verstehen.
Das wäre nämlich jetzt auch meine vorletzte Frage gewesen. Habt ihr beiden denn jetzt noch Bock auf mehr oder ist es langsam irgendwie durchgelutscht, das Thema?
Tatsächlich, ich würde sagen, ich bin eigentlich durchgelutscht, aber aber wenn, ich weiß nicht, vielleicht in 5 Jahren, wenn dann tatsächlich Kingdom Hearts 4 rauskommt und es sieht dann irgendwie noch cool aus und dann ist irgendwie, keine Ahnung, nee.
Also mit ein bisschen Abstand vielleicht wieder.
Ja, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand verstehe ich ja noch weniger. Das heißt, das Abstand würde ja bedeuten, dass ich diese ganzen Zwischenteile, die in den nächsten 5 Jahre wahrscheinlich erscheinen, oder auch nicht, wenn der Erfolg ausbleibt, was ich jetzt einfach mal hoffe, vielleicht, ich hätte mir gewünscht, dass Kingdom Hearts 3 das abschließt. Diese Geschichte um Sora und Xenoort und eigentlich alles. Und dann gibt es ein neues Kingdom Hearts, was eine neue Story hat, was irgendwie von vorne anfängt und eben nicht so verworren ist.
Ja, ich teile deine Meinung grundsätzlich eher in Richtung ausgelutscht, weil genau, es war jetzt viel, es ist jetzt irgendwie auch mal gut. Ich sehe auch langsam das Problem, dass einfach nicht mehr so viel Disney-Welten jetzt übrig sind, die noch geil genug sind, um sie umzusetzen. Das war jetzt teilweise schon so ein bisschen im dritten Teil das Problem, fand ich. Und viele Zwischenteile haben ja auch einfach dieselben Teile wie aus dem ersten oder wie aus dem zweiten, die gleichen Welten nochmal benutzt. Und das war dann auch irgendwann schon so ein bisschen langweilig. Zum einen glaube ich halt, Material fehlt ein bisschen. Und zum anderen, ja, es hätte jetzt wirklich gut getan, diesen Cut zu machen, zu sagen, auch mit diesen Hauptcharakteren, Sora, Riku, Kairi, vorbei. Das ist, ja, also andere Charaktere, neues Kingdom Hearts wirklich, ein komplett neues aufzubauen. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber jetzt, wie du sagst, genau am Ende bleibt so viel übrig, geht gar nicht.
Was sie natürlich machen könnten, was aber für mich noch mehr ein Grund wäre, es zu boykottieren, wäre, wenn sie jetzt dann Marvel-Welten und Star-Wars-Welten, weil es ja jetzt auch zu Disney gehört, irgendwie dazu packen. Also das wird mich eher irgendwie, also damit würde es für mich noch kommerzieller wirken, als es eh jetzt schon ist.
Ja, wahrscheinlich.
Eine Sache fand ich wirklich cool. So, das war die Fluch der Karibik-Welt. Also auch von der Story her fand ich eine Sache cool. Weil, also im Laufe von Kingdom Hearts 3 wird auch eine Kiste gesucht von dem bösen Kater Carlo und der bösen Hexe Malefiz, was nicht aufgeklärt wird, was das schlimm, was auch ganz schlimm war. Auf jeden Fall, diese Kiste, also in Fluch der Karibik 3 gibt es auch eine Kiste mit einem Herz drin. Also in der im realen Film, was ich halt ziemlich cool finde. Aber da ist halt ein echtes Herz drin, das Herz von Davy Jones. Und ich fand es halt so, das fand ich wirklich lustig, dass da halt irgendwie immer diese Kiste erwähnt wird und die Kingdom Hearts Figuren alle sagen, oh, da ist ein Herz drin, das könnte irgendwie das sein, was wir suchen. Aber es ist halt nicht irgendwie dieses Seele-Herz von Kingdom Hearts, sondern es ist halt so ein echtes, fleischiges Herz von Davy Jones. Das fand ich sehr schön.
Noch ein kleines Fazit zählen, wo wir uns der 1-Stunden-Marke nähern.
Ja, ich würde gerne ganz gerne noch ein bisschen über das Ende reden.
Ja.
Weil zum Ende ganz viele verrückte Sachen passieren. was halt ein bisschen sehr seltsam war, ist, dass dann Xenaort bringt dann Kairi um, tatsächlich, zum Schluss. Also er entführt sie zuerst und dann bringt er sie um, damit Sora sauer ist und gegen ihn kämpft, damit dann aus mehreren Schlüsselschwertern, weil es war alles geplant, also all die ganzen Bösen, die er auferstanden hat lassen, die sollten auch alle besiegt werden, damit er von denen alle die Schlüsselschwerter bekommt. Und ja, und dann wird aus diesen ganzen Schlüsselschwertern wird halt dann das endgültige böse Schlüsselschwert, das Keyblade im Endeffekt, oder? Ist das Keyblade dann?
Ja.
Das Keyblade wird dann erschaffen dadurch. Und dann passiert, ich meine, und er ist quasi gerade am Gewinnen und da hat Mickey die Idee, dass ja Xenaort, weil er ja die ganzen Leute aus der Vergangenheit geholt hat, ist ein Portal. Also Xenaort ist ein Portal, durch das man durch die Zeit reisen kann. Und dann reist Sora in ihn rein. Und kämpft dann in ihm gegen ihn.
Ja, das hast du gut erklärt. Das ist leider genauso.
Ja, und also ich meine, da besiegt er ihn und dann sagt Xenaort ganz zum Schluss, sagt er, ja, ich bin ja nur, wollte das ja nur machen, weil wenn man das Kingdom Hearts irgendwie auferstehen lässt, was man scheinbar nur mit der Keyblade jetzt kann in dem Teil, keine Ahnung, wenn man Kingdom Hearts auferstehen lässt, dann kann man die gesamte Welt auf Null setzen. Also dann fängt alles wieder ganz von vorne an. Also eigentlich alles das, was wir uns mit Kingdom Hearts wünschen würden, möchte eigentlich auch der Bösewicht, dass alles auf Null gesetzt wird, weil, also seine Motivation ist, weil die Welt ja so böse geworden ist und deswegen sollte man alles auf Null setzen. So, also das ist eigentlich sein Masterplan von Anfang an gewesen, irgendwie kennt man auch aus 1000 Filmen, aber egal. Fand ich irgendwie noch wenigstens eine ganz nette Auflösung, dass diese böse, böse Figur noch vermenschlicht wurde, fand ich ja irgendwie noch okay. Es trifft mein Weltbild jedenfalls ganz gut wieder. Und naja, auf jeden Fall, und das Geilste ist, also das ist dann alles aufgeklärt und auf einmal, und ich habe es total vergessen, weil Kairi ja sowieso in der ganzen Handlung keine Rolle spielt, sagt Sora, ach ja, Kairi ist ja nicht da, deswegen muss ich sie jetzt suchen gehen. Und ich habe auch ganz vergessen, dass Kairi überhaupt existiert. Ich dachte, oh, das ist ein ganz gutes Happy End. Ach nee, da ist ja noch diese eine Figur. Und er verschwindet dann auf einmal oder sucht sie dann. Auf jeden Fall ist er dann weg. Und dann sieht man im Abspann, sieht man ganz viele Leute, wie sie alle glücklich zusammenkommen. Also die ganzen anderen Figuren außerhalb von Sora und Kairi.
Es ist so ein bisschen, also das fand ich ganz, ehrlich gesagt, ganz furchtbar. Also, weil der, genau, es ist alles fertig und dann sagt er, okay, ich muss aber noch Kairi suchen. Der Witz ist ja irgendwie so, der Tod ist immer nicht so richtig endgültig in Kingdom Hearts oder es gibt eine Welt der Toten oder der Schlafenden und was auch immer, bla bla bla.
Nach Dragon Ball.
Genau, und dass er quasi sagt, okay, ich muss, also meine eigentliche Motivation war immer von Anfang an, Kairi zu retten und jetzt ist sie nicht hier und ich muss losgehen und sie suchen. Und die anderen sagen, ja, okay, wir begleiten dich. Und er sagt, nein, ich muss alleine gehen. Okay, ja, gut, alles klar. Und Mickey sagt auch noch, oh, das könnte aber sein, du kommst von dieser Reise nicht mehr zurück. Und er sagt, ja, ist mir bewusst, alles klar. Okay, gut, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Ende, weil dann ist es irgendwie erstmal auch kurz zu Ende. Aha. Und dann kommt die Szene, aha, alle spielen glücklich am Strand, so die ganzen Hauptcharaktere und so, außer natürlich Kairi und Sora. Und dann sieht man halt unter so einer typischen Szene, wie man sie schon in allen möglichen Kingdom Hearts Teilen gesehen hat, unter Palmen und da sitzen Kairi und Sora zusammen. Und man denkt sich, ah, hat er sie gefunden? Das ist ja schön. Schönes Happy End. Sonnenuntergang, Palmen, die beiden sitzen da. Und dann verschwindet Sora. Er wird einfach ausgeblendet. Er ist weg. Und Kairi sitzt da allein. Und dann ist es vorbei. Und du sitzt da und sagst, das ist jetzt nicht euer Ernst.
Nein, dann ist es nicht vorbei. Dann gibt's noch, kommt eben noch Kater Carlo vor und Maleficent, wie sie halt irgendwie diese Kiste scheinbar dann sehen. Also da kommt dieser eine Typ vor, der eigentlich auch nur in dem einen Film vorkommt. Der hat dann, wo halt irgend so ein Mensch mit Kiste losgeschickt wird, so am Anfang der Zeit. Am Anfang der Zeit gibt es einen Master of Master. Der erschafft ganz viele Leute. Also deswegen bin ich der Meinung, der Master of Master ist quasi der Director von Kingdom Hearts an sich, also Nomura. So, der erschafft ganz viele Figuren und gibt denen so Prophezeiungen. Einer von dieser Figuren sagt, hier ist eine Kiste und die, du gehst jetzt hier durch die Welt und weiß ich was. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau.
Auf jeden Fall er gibt ihm die Kiste und sein Schlüsselschwert. Und das Schlüsselschwert hat ein Auge, was quasi alles beobachtet. Und dadurch, dass er ihn losschickt, schickt er ihn sozusagen in die Zukunft. Also einfach auf der Zeit weiter. Und dadurch beobachtet er alles. Und dadurch kann er dieses Buch der Prophezeiungen schreiben, weil er die Zukunft schon kennt.
Ja, auf jeden Fall. Die taucht dann ganz zum Schluss auf. Beschwört dann Figuren aus der Vergangenheit, also in diesem Film gibt es so verschiedene Figuren mit so Tiermasken, die auch erschaffen worden sind von dem Master of Master, und die sind dann auch dort und die stellen halt ganz viele Fragen. Warum hast du uns hierher geschickt? Du musst uns jetzt alles erzählen. Und dann sagt der Typ in der Kutte, also der die ganze Zeit die Kiste mit sich geschleppt hat, der in Wirklichkeit auch, das wird dann aufgelöst, einer von der Organisation 13 war, wo ich leider nicht keinen Bezug zu dieser Figur habe, deswegen war es für mich auch so, ach so, ah ja, so einer ist es, aha, okay. Aber der sagt dann, nachdem er die ganzen Fragen gestellt bekommen hat, was ist denn jetzt hier los, das ist eine lange Geschichte, und dann ist der Teil zu Ende.
Und das fand ich halt völlig unmöglich. Also zum einen dieses, wir wollen irgendwie diese Storyline abschließen, wir machen aber ein ganz komisches Ende für Sora.
Ja.
Also wo ich auch im Internet dann gelesen habe, so, und dann wird überall die Diskussion geführt, ist er jetzt tot? Und ich würde mal sagen, so 75% der Leute sagen ja und die anderen sagen nein. Auf der anderen Seite, also was offenbar der Produzent hier immer gerne macht, ist immer nochmal so eine Ebene der Handlung nochmal oben drüber setzen. Mhm. Und das ist jetzt quasi die Handlung, nicht nur diese Meta-Kingdom Hearts-Handlung, sondern dann offenbar noch eine Handlungsebene oben drüber nochmal, die dann wieder diese ganzen Teile miteinander verbindet. Und ach Gott, das ist mir ehrlich gesagt zu viel.
Ja.
Also ich meine, es ist irgendwie zu offen immer alles. Und es ist zu sehr Cliffhanger, zu sehr immer, dass jemand sagt, oh, das erzähle ich euch jetzt. Schwarzblende. Feierabend. So, nächster Teil. Warten.
Ich habe ja dann gestern noch, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, mir alle Cutscenes aus dem Download-Content von Kingdom Hearts 3 angeschaut. Und da wird jedenfalls erklärt, ich spoilere es nicht, also da wird jedenfalls erklärt, was mit Kairi passiert. So. Das wird erklärt. Aber auch, es ist, glaube ich, auch sehr, sehr umständlich. Also es ist, hat auch irgendwie so ein bisschen was mit Zeitreisen zu tun. Ist egal. Auf jeden Fall, was mit Kairi passiert, wird aufgeklärt. Was mit Sora passiert, wird nicht aufgeklärt. So, also warum Sora da verschwindet ganz zum Schluss, das wird nicht aufgeklärt.
So. Ja, es gibt ja das geheime Ending aus Teil 3.
Ja, ich weiß, das geheime Ending, ja.
Wo man Sora und Riku nochmal sieht. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also von daher könnte man jetzt auch wieder annehmen, er ist nicht tot, sondern er ist nur in einer seltsamen Welt gefangen wieder.
Also ich hab eine Theorie gelesen, also da würde mein Interesse wachsen für einen zukünftigen Kingdom Hearts Teil, dass man in einem zukünftigen Teil nicht durch mehrere Disney-Welten unterwegs ist, sondern durch mehrere Squaresoft- oder Square Enix-Welten unterwegs ist. Das fände ich ja dann doch irgendwie fast ein bisschen spannend.
Ja, das wäre charmant.
Calvin, bist du noch da?
Also ich habe vor 10 Minuten mein Gehirn komplett abgeschaltet.
Ach so, ich dachte vor der Stunde ungefähr. Naja.
Es wird jetzt in deinem Unterbewusstsein, wird das jetzt alles irgendwie Früchte tragen, was wir gesagt haben?
Nein.
Hast du Lust, jetzt Kingdom Hearts zu spielen?
Nein.
Ja, also ich meine, viele, viele Fragen und Sachen, die wir diskutiert haben, zielen ja auch in die Richtung zu sagen, kann man das irgendwie zusammenfassen, abkürzen, irgendwie das Wesentliche da rausholen, weil ja niemandem in Anführungsstrichen zuzumuten ist, das sich alles reinzuziehen. Und es ist, glaube ich, echt schwer.
Ja, also ich kann es ja noch nicht, man kann es ja noch nicht mal Disney-Fans empfehlen.
Nee, weil es sich auch zu stark dann entfernt von Disney. Also gerade im dritten Teil war es ja wirklich nur noch man muss echt den Sinn mit der Lupe suchen, warum die Disney-Welten überhaupt besucht werden. Und hat das Gefühl, die drei Jungs hier fliegen einfach durchs Weltall und oh, guck mal, eine Disney-Welt, cool, da gehen wir mal hin.
Also das ist tatsächlich bei Teil 3 so. Es gibt wirklich gar keinen Grund mehr. Also in den anderen Teilen hatten sie ja noch einen Grund. Sie mussten da das Tor schließen. Und das haben sie nicht mehr in Kingdom Hearts 3. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum sie in diesen Disney-Welten sind. Also das kann ich kann das nicht nachvollziehen. Also du machst eine super komplizierte Story, aber hast sowieso schon Sachen, die du machen musst und machst daraus nichts. Das verstehe ich nicht.
Ja, ganz kurz nochmal, wir haben das Gummiship noch nicht erwähnt, also das will ich auch nur ganz kurz halten. Also seit dem ersten Teil reist man zwischen den Welten quasi durch so eine Art Weltraum und hat so eine Art Raumschiff. Das ist dieses Gummiship. Und das kann man sich irgendwie zurecht konfigurieren, da kann man halt Waffen dran schrauben und sowas. Das kann man auch selber in so einem Editor machen oder man nimmt halt vorgefertigte Dinger. Und das passt bei Kingdom Hearts 3 wieder wunderbar in den Rest des Bildes, weil diese Passagen, durch die man fliegt in Teil 1 und Teil 2, waren zum Teil nicht immer ganz einfach, beziehungsweise man musste halt sich schon ein bisschen mit seinem Schiff beschäftigen oder so, dass man da durchkam. Und in Teil 3 konnte man eigentlich weitgehend unbehelligt, wenn man das wollte, durchfliegen. Ich glaube, man hat so 2-3 Bossgegner, die man machen muss, die es aber auch nicht so super schwierig sind. Und es war irgendwie, ich fand es ein bisschen unnötig, diese Passagen eigentlich, weil sie haben für mich wenig dem Spiel hinzugefügt.
Naja, es ist halt, nee, haben sie nicht. Aber es ist halt für die Leute, die Bock drauf haben, die können das dann machen.
Ja, aber es hat so zum Rest des Spiels für mich gepasst. Es ist ja zu leicht und zu sinnlos.
Zu beliebig, würde ich auch sagen. Also das ist, glaube ich, das Problem in dem Spiel. So,
oder zu anhänglich an den alten Teilen. So, wir hatten das da auch, jetzt müssen wir das wieder machen. Aber ohne Idee, wie man es jetzt sinnvoll neu machen kann oder einbauen kann.
Naja, ich finde ja an sich, also in den ersten Teilen war es ja eigentlich nur so Shooter-Sequenzen, also lineare Shooter-Sequenzen on Rails. Und jetzt in dem Teil ist es quasi mehr Open World, dass man halt irgendwie wirklich durch einen Weltraum fliegt. Und dann gibt es diese Shooter-Sequenzen, wenn man auf einen Gegner trifft. Das an sich fand ich das ja ganz cool, dass man so einen Open-World-Weltraum hatte, durch den man durchfliegen konnte. Aber ja, also wie du sagst, man hat, also an sich gibt es hat alles miteinander, es ist so lustig, weil in Kingdom Hearts geht so viel um Verbindungen und die Herzen verbinden sich, bla 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 bla, aber das Spiel wirkt so unglaublich unverbunden. Jeder Teil steht so für sich und hat nichts miteinander zu tun. Also die Disney-Welten, das Gummiship und die Story.
Ja, genau, weil auch was du in dem Gummiship-Sequenzen machst, hat doch nur Auswirkungen auf die Gummiship-Sequenzen, ja, oder? Du kannst da dein Schiff hochleveln und da dich verbessern, aber es hat auf den Rest keine Auswirkungen. Und damit war es für mich insofern uninteressant, weil ich brauche es nicht, um den Spielfortschritt zu erreichen.
Ja.
Und wenn ich es weglasse, passiert nichts sozusagen. Ich werde nicht schwächer oder so für den Rest des Spiels oder ich verpasse nichts.
Ja, das ist genauso in der Flut der Karibikwelt. Da kann man mit einem Piratenschiff durch ein relativ offenes Gebiet fahren und Inseln besuchen. Aber das ist auch nur, wer Lust drauf hat. Also da kann man auch Krabben sammeln, also weiße Krabben sammeln und damit kann man sein Schiff aufleveln. Aber das ist nur für erstmal nur für die Welt irgendwie da. Und das Spiel ist sowieso schon leicht genug, dass man auch mit dem ersten Level-Schiff, was ich gemacht habe, irgendwie gut durchkommt.
Das ist schade. Ja, weil ich habe es tatsächlich gemacht, weil es wird einem ja so ein bisschen angekündigt immerhin, als du solltest das tun, damit du den Endkampf in dieser Welt jetzt schaffst. Ah, ja. Da solltest du dein Schiff ein bisschen aufgelevelt haben. Und ich habe das, ja, ich habe es glaube ich nicht auf Maximum Level gebracht, aber sagen wir mal so ein bisschen schon ein paar Stufen hochgepowert und habe diese Inseln besucht, die waren auch ganz nett. Auch wenn da nicht viel passiert ist. Aber da hat es zumindest einen Zweck, dass du sagst, deshalb mache ich das jetzt. Und beim Gummiship hast du den Eindruck, ja, wofür? Es wird dir ja auch nicht erklärt, wofür. Weil es ja nichts gibt, wofür.
Ja, Kingdom Hearts 3 ist wirklich seltsam. So, einfach wirklich seltsam. Ich glaube, irgendwie, sie haben sehr viel Zeit in die Visualisierung der Welten irgendwie reingesteckt, aber wenig Gedanken dazu verschwendet, wie man das alles dann irgendwie wirklich klug zusammen verbinden kann. Also sowohl Story als auch Gameplay-Elemente. Und ich meine, was ich immer irgendwie witzig finde bei Kingdom Hearts ist, es geht halt so viel um Herzen und Freundschaft und so weiter. Und das Gameplay-Element ist eigentlich nur Kloppen. Also nur Hack and Slay. Und die, schon allein das finde ich irgendwie, also das fand ich eher irgendwie witzig bei Kingdom Hearts. Also es ist ein Kinderspiel, wo es irgendwie um Liebe, um Freundschaft, um Gutsein geht. Aber eigentlich geht es nur darum, irgendwie Leute auf den Kopf zu hauen die ganze Zeit.
Ich fand das, was Ben gesagt hat, eigentlich ein schönes Fazit für mich. Wofür? Wofür?
Ja, ich weiß es nicht.
Naja, es ist, also, was so ein bisschen, entschädigt klingt jetzt gemein, aber was mir gefallen hat, war auch jetzt im dritten Teil wieder, dass viele dieser Disney-Welten schön gemacht sind. Rapunzel war total schön. Mag den Film auch, aber es ist, war auch vom Design her und so, das war so passend und super, also stilistisch wieder, was du vorhin auch gesagt hast. Also das sind dann Sachen, die machen echt Spaß. Und also diese richtig, nicht jede Disney-Welt ist gut gestaltet, aber die es sind, die machen Spaß.
Ja, es macht schon auch irgendwie Spaß. Es ist kurzweilig auf alle Fälle. Kingdom Hearts 3 ist kurzweilig. Es ist so ein bisschen wie halt so eine Achterbahnfahrt oder wie ein Besuch in einem Vergnügungspark. So, also es ist alles cool, macht Spaß, aber es hat wenig Inhalt eigentlich. Aber eigentlich ist es so, als wäre man im Vergnügungspark und die ganze Zeit würde jemand einen noch mit irgendwelchen Sachen voll quatschen, die man nicht versteht.
Also ist das dein Fazit? Es macht auch schon irgendwie Spaß.
Ja.
Es passt für mich gerade so gut in diesen Attraktionen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ja, die Idee, in ein Disney World zu fahren, wo aber überall statt so der normalen Figuren, so Donald oder Goofy, die da rumstehen, irgendwelche Leute in schwarzen Kutten rumstehen, die einem irgendwelche Sätze sagen, die irgendwie so eine Anspielung haben. Und du denkst, oh, habe ich das jetzt verstanden gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, er spielt darauf. Nee, kann nicht sein. Moment. Oh, nee, oh. Nee, kapiere ich nicht. So ungefähr.
Okay. Okay, ich sag mal so. Wenn man jetzt gerade so ein bisschen in dieser Krisensituation, in der wir uns befinden, irgendwie manchmal Panik hat und sowas und sich gerne ablenken möchte von diesen echten Problemen, ist Kingdom Hearts perfekt. Weil ich glaube, du bist dann so voll mit anderen Sachen, dass du überhaupt keine... Du kannst dann gar nicht mehr über die anderen Sachen nachdenken. Deswegen...
Genau, denk nicht an Klopapier, denk an die Organisation 13.